Dann möchten wir jetzt weitermachen bei unserer Teaching-Serie über Jesus. Wir sind ja letztes Mal, nicht vom Richard, sondern vorher, die Situation gewesen, wo Jesus gefangen gesetzt worden ist. Und jetzt haben sie Jesus mitgenommen und bringen ihn zum Hohen Rat. Ich will jetzt abschließend mit euch lesen und anschauen, was dort alles passiert in dieser Situation. Und wieder Gedanken verlieren über den interessanten, nicht ganz optimalen Verhandlungsprozess, den sie da geführt haben. Matthäus 26, 57. Die aber Jesus ergriffen hatten, führten ihn zu den Hohepriestern Kaiphas. Und die Schriftgelehrten und die Ältesten sich versammelt hatten. Petrus aber folgte ihnen nach von Ferne bis zum Palast des Hohepriesters und ging hinein und setzte sich zu den Knechten, um zu sehen, worauf es hinaus wollte. Die Hohepriester aber und der ganze Rat suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, das sie ihn töteten, und fanden keins, obwohl viele falsche Zeugen herzutraten. Zuletzt aber traten zwei herzu und sprachen, er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in 3 Tagen aufbauen. Und der Hohepriester stand auf und sprach zu ihm, antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen? Aber Jesus schwieg still. Und der Hohepriester sprach zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm, du sagst es. Doch sage ich euch, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sprach, er hat Gott gelästert. Was bedürfen ihr weitere Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört. Was meint ihr? Sie antworten und sprachen, er ist des Todes schuldig. Da spielen sie ihn ins Angesicht, schlugen ihn mit Fäusten. Einige aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen, weissage uns Christus, wer ist, der dich schlug? Die Situation möchten wir euch jetzt ein bisschen anschauen, was da wirklich passiert ist.
Sie hätten Jesus können im Tempel festnehmen können. Aber sie wollten kein grosses Aufsehen. Sie wollten es wirklich unter dem Ausschluss vom Volk machen. Weil das Volk viel Zeit eine andere Meinung hatte. Nachts, die Nacht von der Soldaten, ist er festgenommen worden und abgeführt. Und jetzt hat es wie schnell passieren müssen. In dieser frühen Morgenstunde haben sie schon mit dem Verhör angefangen. Und mit dem Verhör haben sie eigentlich ihn wollen verurteilen natürlich, aber sie haben eigentlich nur wollen so einen Schein vom Recht darüber tun, weil das Todesurteil ist schon längst beschlossen gewesen. Man ist einfach jetzt beim Vorbereiten so bewusst worden wie noch nie vorher, wie ungerecht der ganze Prozess gewesen ist. Auch wirklich gegen die Gesetze von dieser Zeit gehandelt hat. Das ist der erste Vers, die aber Jesus ergriffen hatten, führten ihn zu dem hohen Priester Kaiphas, wo die Schriftgelehrten und die Ältesten sich versammelt hatten. Also, bei Jesus hat es 2 Hauptverhandlungen gegeben. Und das eine war, das ist das von heute, der religiöse Prozess vor den jüdischen Führern. Und dann hat es noch einen Zivilprozess gegeben vor der römischen Verwaltung. Und jetzt haben wir den Prozess heute vor diesen religiösen Führern. Johannes schreibt, dass Jesus zuerst noch zum Hannas gekommen ist, dem Schwiegervater vom Kaiphas. Der Matthäus schreibt, er ist gerade sofort zum Kaiphas gekommen. Und der Kaiphas war der hohe Priester zu dieser Zeit. Der Hannas war der Schwiegervater vom Kaiphas. Es ist noch interessant, dass das so in der Familie weitergegangen ist, genau. Normalerweise hat ein Anklagte Gelegenheit gehabt, seine Verteidigung vorzubereiten. Jesus hat noch Zeit gehabt. Noch in dieser Nacht, wo sie ihn gefangen genommen haben, ein paar Stunden später ist er verurteilt worden. Er hat seine Verteidigung also nicht können vorbereiten, was schon mal gesetzeswidrig war. Warum? Weil einfach die religiösen Führer schnell haben wollen vorwärts machen, weil er schon beschlossen war, dass er dort das Urteil bekommt. Also, jegliche faire Verhandlung ist verweigert worden. Eigentlich hat man sich auch nicht zu Nacht treffen und man hat es nicht dürfen zu einem jüdischen Fest machen. Auch das war gesetzeswidrig gewesen. Sie hätten keine Zeugen bestechen dürfen, haben sie gemacht. Und das Todesurteil hat nicht ausgeführt werden, bevor nicht weitere Nächte vergangen wären. Ist auch nicht gemacht worden. Ein Urteil wäre auch anscheinend nicht verbindlich, wenn man sich nicht beim Tempelbezirk versammelt hat. Also sie haben x Regeln einfach missachtet. Aber sie wollten Jesus einfach schnell loswerden. Und sie haben nicht gezögert, ihre eigenen Gesetze zu brechen. Es war geplant, es war wirklich ein Komplott.
Ja, das hat überhaupt nicht, also, man merkt, es hat überhaupt nichts gestimmt dort drin. Es ist interessant, die da Jesus gegriffen haben, ich glaube, wichtig ist, die am Abend dort gekommen sind, in den Garten Gethsemane, dass sie allem voran Leute, Tempodiener waren, Leute, die mit dem hohen Priester, mit dem Sanhedrin im Rat zu tun hatten und nicht wirklich Römer. Es hat ein paar wenige Römer auch noch dabei, die mitgegangen sind, nur um zu schauen, dass sie zumindest der römischen Ordnung entsprechend genügen können. Weil sie ja schliesslich unter römischer Herrschaft waren. Aber die Hauptleitung, die Hauptanklage, der Hauptzug ist ganz klar nicht von den Römern gekommen, sondern von vom jüdischen Volk, von den jüdischen Führern, die einfach echt Stress hatten mit Jesus. Und im Johannes 18, 14 heißt es einen interessanten Satz, was man das Ganze gibt von dem, oder Kaiphas aber war das, der den Juden geraten hatte, dass es wäre gut, ein Mensch stürbe für das Volk. Im Johannes 11, 49 bis 50 ist genau der Rat, oder einer aber von ihnen, Kaiphas, in diesem Jahr der Hohepriester war, sprach zu ihnen: Ihr wisst nichts, ihr bedenkt auch nicht, es ist besser für euch, ein Mensch stirbt für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Und er hat dort den Rat gegeben, schauen, dass der Jesus umkommt. Weil der Jesus ist ein Problem und er kann das ganze Volk ins Unglück stürzen. Weil er nicht die Art und Weise von Herrscher und König war, die sie sich erhofft haben. Und darum hat er gesagt, schauen, dass der auf die Seite kommt. Und genau das passiert jetzt auf eine völlig ungerechte Art und Weise, die überhaupt nicht übereinstimmt mit den Ordnungen, die es darum geht. Und Jesus hat so zu Recht gesagt, ihr seid wie die weissen Gräber, oder? Die sieben alles aus und mögen und so weiter, aber das Größte und das Wichtigste vergessen, einfach genau die Barmherzigkeit. Oder? Und genau so sie waren sie. Es ist einfach nur um Formen gegangen, es hätte müssen stimmen und sie müssen entsprechend gut dastehen. Und jetzt ist sie am Ort, wo sie Jesus einfach schlicht und ergreifend einfach loswerden will, weil es einfach etwas ist, wo sie merken, der macht mega Stress rein, oder? Weil der ihnen so zuwiderkommt von dem her.
Petrus aber folgte ihm nach von Ferne bis zum Palast des Hohen Priesters und ging hinein und setzte sich zu den Knechten, um zu sehen, worauf es hinaus wollte. Also der Kaiphas war der Vorsitzende vom Gericht und der Sanhedrin,
ja, richtig, ja.
Das sind so die Schriftgelehrten, die Ältesten und die Hohen Priester, das sind etwa 71 Leute, sagt man, die als Ankläger da waren, aber gerade gleichzeitig waren sie auch die Geschworenen. Es war wirklich eine ganz komische Kombination von dem ganzen Gerichtsverfahren. Jesus war der Anklagte und der Petrus ist einfach Zuschauer aus sicherer Entfernung. Er ist bei den Knechten gehockt, um zu schauen, was passiert. Er wollte nur schauen. Der Petrus wollte nicht Hilfe leisten. Und ja, wir werden später noch einmal wirklich auf Petrus einkommen, aber hier in dieser Situation war der Petrus einfach ein Chamäleon. Er wollte nicht auffallen und hat in schlechter Gesellschaft von diesen Knechten auch wirklich die Sünde begangen. Einfach wichtig. Es ist manchmal noch gefährlich, wenn wir plötzlich so zu Zuschauer werden von einer Sache. Man kann sich manchmal so ein bisschen aus etwas rausnehmen und Zuschauer werden. Schauen jetzt einfach mal. Und dorthin passiert meistens auch nicht so gute Sachen. Petrus hat dort Jesus verleugnet. In diesen Knechten, in diesen Zuschauerinnen.
Genau. Eben, ich denke, zum Petrus werden wir das ganze Teaching machen, seine Verleumdung dann noch, und zwar über nächste Woche. Von dem her werden wir da ganz viel sehen. Aber ich glaube, das, was mir gesagt hat, finde ich schon wichtig. Wo positionieren wir uns grundsätzlich? Ich glaube, es passiert relativ schnell, wenn wir merken, dass es fromm wird, aus fromm irgendwie herausgefordert wird. Hey, könnt ihr vielleicht ein bisschen Distanz? Nicht gerade sagen, sie auch dazugehören. Schnell ein bisschen Profil verlieren. Das passiert so schnell. Genau.
Die hohen Priester aber und der ganze hohe Rat suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn töteten, und fanden keins, obwohl viele falsche Zeugen herzutraten. Zuletzt aber traten zwei herzu und sprachen: Er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in 3 Tagen aufbauen. Die jüdischen Führer haben es schwer gehabt, wirklich ein falsches Zeugnis zu finden gegen ihn. Sie wären sehr wahrscheinlich erfolgreicher gewesen, wenn sie wirklich der Verpflichtung vom Prozess nachgegangen wären und Beweise gesucht hätten für die Unschuld von Jesus. Glaubt mir, sie hätten viel, viel mehr gefunden. Aber es war korrupt gewesen. Das Ergebnis von dem ganzen Prozess war schon allen klar gewesen. Und schon vor der Befragung von Jesus haben sie ihn wirklich wollen töten. Also ihr müsst euch das wirklich mal überlegen. Auch jetzt, wenn man ein Gericht hat, man sagt nicht schon vorher, jemand ist absolut schuldig. Und ja, selbst die argsten Finden von Jesus haben nicht ein Vergehen nachweisen. Und schließlich sind 2 Zeugen gekommen und haben das Wort von Jesus verzerrt. Ich lese noch einmal, was Jesus denn wirklich gesagt hat, im Johannes 2, 19 bis 21. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab, nicht ich, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden: Dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er aber redete von dem Tempel seines Lebens. Also sie haben es dann nicht gecheckt, sie checken es immer noch und sie haben sein Wort verdreht. Er hat nicht gedroht, den Tempel zu zerstören und ihn dann wieder aufzubauen, sondern in Wahrheit hat er seinen eigenen Tod und seine Auferstehung vorhergesagt. Die Juden haben diese Aussage genützt als Entschuldigung für den Mord. Und interessanterweise passiert es wirklich. Sie werden den Tempel abbrechen und Gott wird nicht 3 Tage wieder aufbauen. Aber das hat schon noch nicht ganz gelangt, um ihn zu verurteilen.
Genau. Ist interessant, im Johannes ist so ein spezieller kleiner Abschnitt drin, der hat mich schon noch angesprochen. Ich dachte, ups, ui. Ich will jetzt nicht die Person sein. Aber die Diskussion ist im falschen Zeug und so weiter und so fort. Oder? Und dann sagt er im Johannes 18, 21, Seid ihr folgendes: Was fragst du mich? Frage die, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, sie wissen das, was ich gesagt habe. Als er so redete, schlug einer von den Dienern, der dabei stand, Jesus ins Gesicht und sprach: Sollst du dem Hohepriester so antworten? Jesus antwortete ihm: Habe ich übel geredet? So beweise es, dass es übel ist. Habe ich aber gerecht geredet? Was schlägst du mich? Ich habe mir überlegt, der Mann, wo der den Jesus gequetscht hat, leck ist da im Boden versunken. Da habe ich mir gesagt, jetzt hast du mit grosser Wahrscheinlichkeit das Dümmste gemacht im Leben, je gemacht hast. Das war dein absolutes Todesurteil. Dein absolutes Todesurteil. So etwas daneben nichts. Es war ja nicht verurteilt. Er hat einfach reingeschlagen und gefunden, du bist ein frecher Sack. Zum Sohn Gottes. Das geht absolut abartig immer raus. Das ist mir eigentlich so auffallend, dass er sich leckt, Jimmy. Ui. Vor allem ohne Recht, das ist das Problem, ohne Recht. Gegenüber dem Sohn Gottes. Das habe ich gemerkt, ups, schauen wir, dass wir noch nie ansatzweise nur Mikroansatzweise in die Nähe von so etwas kommen. Weil das geht ganz sicher mega schief. Und dann geht es weiter in die Diskussion und der Hohepriester versucht dann wirklich etwas zu erreichen.
Und der Hohepriester stand auf und sprach zu ihm: Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen? Aber Jesus schwieg still. Und der Hohepriester sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Also zu all diesen Anklagen, die hier gekommen sind, hat Jesus einfach nichts gesagt. Er hat geschwiegen, obwohl er sich glaubhaft hat verteidigen können. Hat er die Ungerechtigkeit einfach über sich ergehen. In Jesaja 53, 7 steht: Als er gemartert war, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Schon prophetisch vorhergesagt wurde, dass Jesus wird schweigen. Der Priester war durch das Schweigen irritiert und er hat Jesus zu einer Aussage gedrängt. Aber er hat immer noch nichts gesagt. Und dann ist der hohe Priester, glaube ich, wirklich verrückt worden. Und dann hat der hohe Priester gesagt, ich beschwöre dich. Und das ist noch wichtig, das mosaische Gesetz verlangt, dass ein Jod muss Zeugnis ablegen muss, sobald der hohe Priester das sagt, ich beschwöre dich, und er dann unter Eid genommen wird. Und das hat Jesus gewusst. Darum war er gehorsam. Darum hat er noch geredet.
Das Element, das ist mir ganz speziell, was wirklich zum Punkt kommt, was wirklich zum Punkt kommt, vor, das ist krass, das überlegt, der Priester macht das, ich beschwöre dich, bei was? Bei dem lebendigen Gott. Er beschwört Jesus bei seinem Vater. Das ist wichtig, er beschwört Jesus bei seinem Vater, die anderen ist nicht checkt. Jetzt muss man sagen, bist du der Sohn Gottes oder nicht? Und dann, wo es auf einen Punkt kommt, dass wirklich auf einen Punkt kommt, wo der Priester auf den Vater, auf seinen Vater Bezug nimmt und das wirklich einfordert, der zeigt Jesus dann schlussendlich, wer er ist. Aber erst dann, wenn es wirklich darauf ankommt, wenn es wirklich um Jesus Christus geht, um Gott geht, dann schlussendlich zu wissen, wer Jesus Christus ist. Dort sagt er nachher, die drei bekannten Worte von dem her.
Jesus sprach zu ihm, du sagst es. Doch sage ich euch, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Weil Jesus ein gehorsamer Jod war, hat er gesagt, du sagst es oder du hast es gesagt. Mit diesen drei Worten, du sagst es, hat er sein Todesurteil besiegelt. Und man hat einfach gemerkt, wie entschlossen, dass Jesus ist, sich einfach selber hinzugeben, für dich und für mich, für unsere Erlösung. Mit diesen drei Worten hat er bestätigt, dass der Messias ist. Und dann hat er gerade angehängt, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zu Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Jesus hat sie nicht nur gesagt, nicht nur sich freigegeben für seinen Tod, sondern hat gerade noch die Verstehung, Himmelfahrt und seine Wiederkunft reingenommen. Jesus hat wie die rechtliche Spannung von dieser Menschheitsgeschichte noch gerade zusammengefasst in einem Satz. Machen das mal. Und der hohe Priester hat so ausgesehen, als wäre er voller Autorität. Er sieht so aus, als hätte er die Macht in seinen Händen. Doch Jesus wird kommen auf der Wolke voller Macht und Herrlichkeit. Zuerst hat Jesus den Kaiphas angesprochen, und er wie gesagt hat, ja, ich bin Gottes Sohn. Die Herrlichkeit verbirgt sich noch in meinem menschlichen Körper und ich sehe aus wie ein Mensch. Aber ja, du wirst mich sehen in diesen Tagen. Und der Tag wird kommen, wo alle Juden, dann spricht er nachher alle an, alle Juden mir verherrlicht gesehen werden. In jeder Hinsicht Gott gleich. Sitzend zu seiner Rechten. Und in einer Woche von dem Himmel wird er wiederkommen. Spricht zu allen Juden, zum ganzen Volk Israel. Einfach die Wiederkunft wird alle betreffen. Hier sagt Jesus unter Eid, dass er der Sohn Gottes ist.
Er bringt hier mit dieser Aussage wirklich einfach natürlich für die geistliche jüdische Führerschaft natürlich die absolute Katastrophe hervor. Oder sie glauben, wir haben nicht geglaubt, dass es ist, und er sagt die ganz klar, hören, die bist. Und ich bin nicht nur einfach der Sohn Gottes, sondern ich bin auch der, der wiederkommt, und zwar mit Kraft und Herrlichkeit. Und das ist das, was verheißen ist schlussendlich, und wo ich steht von dem her. Wer er ist, Offenbarung 19, 16 heißt es, und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand, auf seiner Hüfte, König aller Könige und Herr aller Herren. Und so wird er wiederkommen. Das ist wichtiger. Er sagt, ich werde so wiederkommen. Ich werde nicht wiederkommen als schwächliche Person, sondern ich werde in dieser unglaublichen Autorität wiederkommen, dass sie jedes wird sehen. Und für einen religiösen Jod, der schlussendlich im Stress mit dieser ganzen Sache ist, es natürlich die absolut ultimative Katastrophe gewesen, die ich rausgelassen habe. Weil das natürlich schlussendlich entweder ihres oder sein Todesurteil ist. Und er hat gewusst, dass es sein ist. Zum Glück für uns. Und so gibt er ihnen wirklich eigentlich die Grundlage, dass sie ihn aufgrund von der Nichterkenntnis des Sohnes Gottes ihn verurteilen können, aufgrund von ihrem alten Gesetz.
Hier war wirklich der Tag wie von der Erniedrigung von Jesus. Aber Jesus sagt ihnen wie ewig schon vorher, hey, ihr werdet mir in eurer Herrlichkeit. Und ich glaube, Jesus hat sich selber auch wirklich an dem müssen festhalten, um diesen Tag einfach wirklich zu überstehen. Da zerriss der Hohenpriester seine Kleider und sprach, er hat Gott gelästert, was bedürfen wir weitere Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört. Was meint ihr? Sie antworteten und sprachen, er ist des Todes schuldig. Der Kaiphas hat reagiert auf das sofort. Er hat seine Kleider zerrissen. Und die Kleider zerrissen ist einfach, er hat seine grosse Betroffenheit ausgedrückt über diese Gotteslästerung. Ich habe mich nachher schon gefragt, ist er wirklich so traurig gewesen? Was war denn da echt gewesen? Was hat er in seinem Herzen gehabt? Hat er nicht in seinem Herzen einfach gedacht, yes, Ziel erreicht? Vielleicht hat er innerlich gejubelt und äußerlich Kleider verrissen und dergleichen, das wäre sehr betroffen über die Gotteslästerung.
Er hat die gebraucht. Er hat die Gotteslästerung gebraucht in seinen Augen. Das ist wichtig. Und darum hat er so reagiert, weil Für ihn ist es endlich ausgesprochen worden, aufgrund von seinem Standpunkt. Wir müssen wissen, wir müssen davon ausgehen, das ist ein geistlicher Führer, der die Erkenntnis von Jesu Christi nicht hat. Der führt sein ganzes Volk und dann kommt einer und sagt, er sei Gottes Sohn. Er hat zwar keine Beweise dagegen, er hat einen Haufen dafür und versucht, einen falschen Sohn zu machen. Aber er muss und will natürlich von sich aus die Stellung behalten und sagen, okay, der Mann ist ein Gotteslästerer und jetzt sagt er das. Und nachher hat er, vom Gesetz her, hat er nachher schlussendlich endlich die Legitimation, dass der gotteslästerlich geredet hat. Und wegen dem verreist er seine Kleider als Zeichen vom Beweis von dieser Aussage. Oder? Weil es heisst, einerseits heisst es in 2. Mose 20, Vers 7, heisst es, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Und andererseits, noch deutlicher, 3. Mose 24, Vers 16, wer des Herrn Namen lästert, der soll des Todes sterben. Die ganze Gemeinde soll ihn steinigen, ob Fremdling oder Einheimischer, wer den Namen lästert, soll sterben. Und für ihn ist natürlich das eine Gotteslästerung gewesen, wenn er sagt, er sei Gottes Sohn. Und darum hat er natürlich jetzt in seinen Augen ein absolutes Argument gehabt, für diesen Mann endlich aus dem Weg zu räumen. Er hat aber nicht gecheckt, dass er schlussendlich gar nicht gelogen hat, Jesus. Aber er hat es nicht erkennen können. Und darum hat er das Gefühl, er ist völlig im Recht. Und die Handlungsweise, die er kommt, basieren natürlich aufgrund von diesem Standpunkt. Und aufgrund von diesem Standpunkt hat er auch das Recht, so mit Jesus umzugehen, wie sie es dann auch machen.
All die Zeugen, die aufgestanden sind, all die Ankläger, haben Jesus nicht können verurteilen. Ganz wichtig, Jesus hat selber die Aussage gebracht, die ihn zum Tod verurteilt hat. Nur er selber. Es ist so interessant, wie Jesus sich selber entschieden hat, zu sterben für uns. Nicht ein Mensch hat nur 5 mm dazu beigetragen, dass Jesus zum Tod verurteilt wurde. Das ist nichts. Die Aussagen haben alle nicht gezählt. Es waren keine Aussagen, die nur annähernd so etwas auslösen würden. Aber Jesus hat ihnen die Aussage gebracht, wo sie haben können, ihn zum Tod verurteilen. Der Kaiphas hat sehr gut verstanden, dass Jesus einfach auch auf eine messianische Prophezeiung angespielt hat. Ich glaube, sie haben ja die Tora wirklich gekannt. Wo im Daniel 7,13 steht, ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels. Das sagt er wieder. Wie eines Menschen Sohn und gelangte zum dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Auch Jesus hat schon auch gespielt mit ihnen. Weil er Aussagen, das checken wir auch manchmal gar nicht so ganz, weil er Aussagen gebracht hat aus dem Alten Testament, wo er sehr wohl verstanden hat. Darum ist auch die Reaktion von Kaiphas sehr schnell gekommen und hat sofort verstanden, dass Jesus den Anspruch macht, Gott gleich zu sein. Und dann, darum trachteten die Juden noch mehr danach, ihn zu töten. Das ist im Johannes 5,18. Weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich selbst Gott gleich. Das haben die Juden gar nicht verdreht. Also der Kaiphas hat seine Priesterkleider zerrissen, einfach zum Zeichen, dass Jesus Gott gelästert hat. Die Worte von Jesus haben ihn selber schuldig gesprochen und das Urteil war, er ist zum Tod schuldig geworden. Da spien sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen, weissage uns, Christus, wer ist, der dich schlug? Der zweite Teil von dem Prozess hat damit geendet, dass sie Jesus geschlagen haben und angespitzt haben. Einige haben dann auch so ein bisschen verhöhnt gemacht vom Messias. In dem sie ihn aufgefordert haben, sag doch, wenn es nicht war, wer war es, der dich geholt hat? Ihr ganzes Vorgehen war absolut ungesetzlich und ist, wenn man es jetzt so anschaut, einfach ein riesiger Skandal gewesen. Und dann habe ich mich schon gefragt, wer lästert euch hier jetzt Gott? Jesus, indem er sagt, er ist Gottes Sohn. Oder echt die Leute, die den Sohn Gottes anspitzen und schlönt. Auch das, es ist so verdreht. Spürt ihr das? Es ist so eine verdrehte Sache. Und dann haben wir schon, wegen mir hat sich Jesus wirklich verleumden und verspotten. Wegen dir und wegen mir. Und Jesus hat mit dem wirklich die Kettenreaktion vom Bösen gestoppt. Jesus hat hier an dem Tag aber Millionen vor der Verdammnis gerettet. Wegen dir und mir ist Jesus der schmerzhafte Weg gegangen.
Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir das erkennen, was für einen wahnsinnigen Weg Jesus hier auf sich genommen hat, was für eine Entscheidung er getroffen hat. Du gesagt hast, hey, der Herr hat mich auf die Erde geschickt, damit ich die Menschen rette. Ich bin bereit, das zu machen. Und ich bin bereit, trotz meiner unglaublichen Macht und Herrlichkeit auf das zu verzichten. Damit ich diesen Weg gehen kann, wo die Menschen wirklich rettet. Und das ist extrem, was mich irgendwie momentan extrem fasziniert, ist die unglaubliche Selbstbeherrschung. Und die unglaubliche Fähigkeit, sich wirklich zurückzunehmen. Im Wissen, er hat das letzte Mal gesagt, hey, hört, ich würde ein Gebet sprechen, 12 Legionen Engel wären da. He? Einfach nur, dass ihr es wisst. Und wer geht einfach da der Tür ihre Demut und Souveränität, die einfach absolut seinesgleichen sucht. Als einer, der einfach alles kehren könnte, wie nichts. Und es war ja manchmal so, gewesen, dass sie ihn haben ergreifen wollten und er einfach die Tür durchgelaufen ist. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo er gesagt hat, ich gehe den Weg. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo der Tempel wirklich abgerissen wird. Und halt am dritten Tag wieder aufgebaut. Und irgendwo versuchen wir ein bisschen zu verstehen und zu empfinden, mit was für einer unglaublichen Demut und aber auch Autorität Jesus einfach in diesem Ganzen in den Türen läuft und sich so etwas von beherrschen kann, nicht irgendwo zu etwas zu greifen, wo man einfach alles kehren könnte. Vorübergehend. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was uns mit der Zeit anfangen auszeichnet, ein Stück weit, dass wenn der Herr uns wachsen und aufbauen und stärker werden, dass wir nicht unser Gewicht, das wir haben, waagschalen werfen. sondern schön brav abwarten und schauen, was ist jetzt genau das, was der Herr machen will in dieser Situation und können dort durchgehen. Und das hat Jesus hier können. Mit einem Gewicht, das wir als Menschen nie einmal ansatzweise werden je nur ein bisschen bekommen. Und er hat gewartet. Er hat gewusst, okay, das ist jetzt der Weg. Und dann merken wir wieder, dass, wie Jesus Christus hier gelaufen ist, vorausgegangen ist, das ist absolut abartig. Überleg dir mal, du wirst zu ungerecht verurteilt, du hättest alle Ressourcen, das können zu verhindern. Überleg dir das mal. Das macht jetzt keiner. Sorry, es macht keiner. Wirklich nicht. Das ist, hey, das ist ungerecht. Ziehst alles, was du hast, aber alles. Jesus zieht nichts von dem, was er hat. Wegen dir. Damit du kannst gerettet werden. Wenn das nicht souverän ist, was denn? Sind wir uns bewusst, dass Jesus Christus in aller Autorität den Weg in dem gegangen ist, dass er dich und mich retten kann für die Ewigkeit? Amen.